Jetzt läuft's. So.
Jetzt
geht alles.
Jetzt ist die richtige Begrüßung. Beginnt jetzt erst.
Genau.
Dr. Wolfgang Peter, geboren in Wien 1957.
Genau.
Studium, das naturwissenschaftliche Studium.
Chemie.
Absolviert mit der Promotion, Doktor der Chemie. Hat sich dann noch als Waldorflehrer ausgebildet und hat auch unterrichtet. Und vor allem war er in dem Sprachgestaltungskurs von Herrn Karl Rösselmeidern in Wien. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Sodass es
das kann man sagen, ja.
Diesen Unterricht übernommen hat in der Goetheanistischen
Konservatorium. Jetzt heißt es eh schon wieder anders, aber es ist egal. Ja.
Die haben schon die vier Mysteriendramen in Linz aufgeführt und Goethes Faust 1 und 2. Dann ist noch auf dem Programm die göttliche Komödie von Dante.
Gekürzt, sehr gekürzt, aber immer noch ziemlich lang.
Vor 20 Jahren hat er Antrowiki gegründet. Bitte sehr.
Oh, danke.
Mittlerweile hat er auch einige Mitarbeiter.
Ja.
Er hält viele Vorträge. Im Internet kann man das sehen, auch über die Apokalypse schon. 209 Vorträge kann man dort nachhören, glaube ich.
Ich bin beim 50.
Genau. Man kann überall einsteigen, im Grunde.
Die meisten E-Mail-Adresse wolfgang@antrowiki.at, dann antroworld, mysteriendramen.at und odysseetheater.at.
Wenn man es Antrowiki findet, findet man eh alles, dort steht alles drauf.
Und jetzt darf ich bitten für den heutigen Vortrag, heute Abend, individuelle Wege der geistigen Entwicklung.
Genau. Dankeschön. Also ich freue mich sehr, wieder hier bei Ihnen zu sein, dass so viele da sind, die Interesse daran haben. Es geht also um ein Kernthema, geistige Entwicklung. Das ist ja das Thema der Anthroposophie. Wir als Menschen haben die Fähigkeit, uns geistig zu entwickeln, wenn wir das wollen. Das heißt, das zeichnet den Menschen eigentlich aus, dass er aus eigenem geistigen Antrieb heraus weiterkommen kann. Und dabei gibt es eine ganze Menge Hilfe und es gibt auch eine ganze Menge widerstrebende Kräfte. Und wir stehen so mittendrin irgendwo und müssen uns bewähren. Und natürlich fragt man sich, wie zum Beispiel ein Mensch wie Rudolf Steiner, wie der zu seinen Erkenntnissen kommt. Und er sagt dann ganz glatt, ja, im Grunde schlummern diese Fähigkeiten in jedem Menschen. Also wie kann man dem näher kommen? Wie kann man sich herantasten an das, dass man wirklich ein eigenes Urteil sich bilden kann, eine eigene Anschauung in gewisser Weise des Geistigen, ein eigenes Erleben. Das ist nämlich meistens ganz anders, als man es sich vorstellt. Man denkt sich alles Mögliche, ja, jetzt will ich dann die Aura sehen und weiß nicht, was da funkelt und denkt, da kann man 5 Leben lang warten, es wird nicht so ausschauen. Die Schwierigkeit ist, es geht um ein übersinnliches Erleben und wir haben dafür eigentlich keine Worte. Damit fängt es schon an. Also selbst wenn ich was erlebe, ich kann es nur sehr schwer schildern, ich kann es nur vergleichen mit sinnlichen Begriffen irgendwo, um es jemandem zu vermitteln, der nicht selber eh es auch wahrnimmt in gewisser Weise. Und in Wahrheit haben wir alle geistige Begegnungen, ununterbrochen. Wir kriegen es nur nicht bewusst noch mit. Ich meine, wir haben die geistigen Bewegungen, naja, hier mal von Mensch zu Mensch. Das ist immer, ich frage mich immer, nur geistige Wesen, wo? Na, die ersten sind die Mitmenschen. Da brauche ich mal gar nicht irgendwo noch weitersuchen, es sind die Mitmenschen. Das heißt, in jeder menschlichen Begegnung liegt die Möglichkeit, die Chance, dem anderen wirklich geistig zu begegnen. Da gehört also eine große Offenheit einfach dazu, eine ja, Vorurteilslosigkeit, eine Unbefangenheit, weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat ein anderes Ich, hat ein anderes Schicksal, das er sich mitbringt, eine andere Aufgabe. Und das kann einem sympathisch sein, das kann einem weniger sympathisch sein, das darf aber keine Rolle spielen. Es geht darum, den anderen zu erkennen. Und am fruchtbarsten ist es meistens beim Menschen, wo man sagt, ah, das passt mir alles überhaupt nicht, der geht mir am Nerv. Der ärgert mich, das ist alles anders als bei mir. Da kann man meistens mehr lernen als dort, wo wir sind uns eh alle einig. Dann sind wir in unserer Blase gefangen irgendwo. Und also gerade Menschen, mit denen wir auch einmal ein bisschen aneinander geraten, da kann man sehr gut aufwachen. Und wir merken es ja auch in menschlichen Begegnungen eben genau, da sind diese Sympathien, Antipathien, es treten gewisse Seelenstimmungen auf, die uns aber etwas sagen können. Wenn ich nicht gleich sofort reagiere und mich ärgere oder freue und gleich umarmen muss, sondern wenn ich mal versuche zu spüren, was kommt mir da eigentlich wirklich seelisch entgegen, warum reagiere ich so oder so drauf, dann ist eine zumindest einmal seelische Begegnung da. Und damit fängt jede geistige Erkenntnis in Wahrheit an. Das kann man dann auch gegenüber der Natur haben, gegenüber den Pflanzen, gegenüber den Tieren, gegenüber den Mineralien sogar, dass eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine Empfindung, eine Berührung, eine seelische Berührung stattfindet, wenn man offen ist dafür. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen, wir waren einmal in einem Waldgebiet in der Nähe von Wien, bei Tulln dort in der Gegend. Wunderschönes Gebiet, Bäume, es plätschert das Bächlein und so, und wir gehen eine Weile und dann denkt man, boah, eigentlich, wir kehren da nicht her. Das sind Eltern mit Kindern gegangen, die haben sich alle wohl gefühlt. Wir haben uns begonnen, absolut unwohl zu fühlen. So richtig als unerwünscht. Und tatsächlich, ich habe dann lange gebraucht, um das wirklich in ein Bild fassen zu können. Aber es waren einfach geistige Wesenheiten dort, die so, wenn ich es jetzt in unsere Sprache übersetze, die Stimmung ausgedrückt habe, verschwindet da, ihr glaubt, ihr könnt irgendwas geistig da machen, ihr seid lächerliche Wichte raus da, stört uns nicht bei unserer Tätigkeit. So in etwa. Also so ein richtiger Rausschmiss und das war wirklich stark. Aber das ist nicht so, dass man die gleich hellsichtig sieht oder etwas. Das ist vielleicht jemand, der noch ganz alte Kräfte hat, sieht gleich irgendwas. Es ist zuerst nur eine Stimmung da und wo man aber weiß, die ist jetzt nicht aus meiner Sympathie oder Antipathie, sondern da kommt eigentlich etwas auf mich zu, aus der Natur. Gar nicht durch die Menschen, die dort sind, sondern durch die Natur. Das heißt, da sind Wesenheiten spürbar irgendwann. Und sie äußern sich dadurch, dass ich seelisch berührt werde oder mich berühren lasse durch sie. Und die Kunst ist halt dann, das mit der Zeit in ein Bild zu fassen. Das Bild schafft man in Wahrheit selber. Also bei einem modernen geistigen Weg, zu einem modernen geistigen Schauen, ist es nicht so wie in alten Zeiten, dass einem eine Vision überkommt. Also man geht so, tralala, und dann auf einmal erscheint irgendwas und dann sagt der Engel, fürchte dich nicht. Das ist immer drinnen, also das heißt, eine Engelbegegnung muss einmal schrecklich sein auf den ersten Moment, ist es auch, weil das so gewaltig ist. Also ist nicht so, dass, ah, schön, Gott sei Dank, das dauert, bis man zu der Erkenntnis kommt. Es ist einfach so eine starke seelische Berührung, dass man sich geradezu vernichtet fühlt. So intensiv ist es, oder kann man es erleben, und so hatte man es früher erlebt. Wenn man keine alten Kräfte mehr hat, was eigentlich für die Zukunft nicht schlecht ist, wenn man die einmal los wird, weil man muss sie eigentlich loswerden. Also selbst wenn man sie hat, dann muss man die alten Kräfte loswerden und sie sich neu holen, weil nur dann ist man ganz bewusst drinnen. Und dann ist es wie soll ich sagen, ein Umsetzen der Berührung, die ich fühle, in eine Imagination, in ein Bild. Bild jetzt im weitesten Sinne, weil es ist ja etwas Übersinnliches, aber ich schaffe sozusagen mir ein Bild, das ich dann in menschliche Worte, die jemand anderer versteht, kleiden kann. Und weil ich bei jedem Schritt mit dabei bin, bin ich mir sicher, dass ich da auf der richtigen Spur bin. Das ist nämlich die große Schwierigkeit. Das ist, also man hat dieselbe Klarheit dabei und das ist für die Zukunft das Entscheidende, die man einfach beim klaren Denken auch hat. Das ist auch das, was auch Rudolf Steiner immer wieder betont hat. Die geistige Erkenntnis trägt ihre Beweiskraft in sich selbst, in der Art, wie die Erkenntnisse entstehen. So, im Grunde so streng wie in der Mathematik. Wenn ich die Formeln und die Ableitungen und die Beweise nachvollziehen kann, und das kann man im Denken, wenn man halt ein bisschen eine mathematische Anlage hat, dann weiß ich, das stimmt so. Und 2 und 2 wird 4 sein und man kann nicht sagen, na, vielleicht ist es doch 5 oder 7 oder... Da gibt es keine Debatte darüber. Und auf diesem Wege des klaren Aufbaus eigentlich dieser Bilder, dieser Imaginationen, kann man heute mit einer modernen geistigen Erkenntnis mit viel größerer Sicherheit sagen, ja, so ist es. Die alten Visionen sind halt so, ja, sie hat mich überkommen und ich muss sie zur Kenntnis nehmen, wie sie ist. Und dann unterwerfe ich mich ihr oder was, aber was heute ist, wir müssen selber prüfen können. Wir müssen selber sagen können, ja, aus meinem Ich erkenne ich, das ist Wahrheit. Und nicht, weil es mir irgendwer gesagt hat, der vertrauenswürdig ist oder so, sondern weil ich es nachvollziehen kann. Guten Abend. Und das Interessante ist, also ich zitiere sehr oft meinen Lieblingsphysiker Wolfgang Pauli, der hat nämlich was sehr Schönes, österreichischer Physiker, Quantenphysiker auch, hat da viel mitgearbeitet, ist geboren genau 1900, also Ende des finsteren Zeitalters, von dem Rudolf Steiner gesprochen hat, das 5000 Jahre gedauert hat, das also begonnen hat schon vor der ägyptischen Kulturzeit, kurz vorher, wo eben die natürliche Hellsichtigkeit immer mehr zurückgegangen ist. Es gab natürlich bei Einzelnen noch Reste, aber vorher hatten praktisch alle Menschen das. Und dann war es weg. Und ab 1900 ist für jeden wieder die Möglichkeit, da selber zu eigenen Erfahrungen zu kommen. Und zwar ohne, dass es jetzt alte visionäre Fähigkeiten sind, sondern eben jetzt mit klarem Bewusstsein. Das geht nicht so schnipp von heute auf morgen. Man muss es üben, so wie man Mathematik lernen muss im Grunde. Nur halt auf andere Art. Und warum erwähne ich den Pauli? Weil der zu vielen seiner durchaus auch wissenschaftlichen Erkenntnisse genau auf dem Weg gekommen ist. Er sagt, die wirklich produktiven, kreativen Gedanken, das ist nicht die Logik allein oben, die ist nur ein Werkzeug, sondern die kommen aus einer tieferen Ebene. Nur ich muss es in Bilder formen und er spricht von einem malenden Schauen innerer Bilder. Innerer Bilder, in denen sich aber zugleich die Weltgesetzmäßigkeit ausdrückt. Und genau das ist es, das ist sehr, sehr treffend. Also der heutige Erkenntnisweg ist der, dass wir selber malend schauen müssen, dann können wir uns etwas von dem, was wir eigentlich leise im, sagen wir mal, im Gefühl schon spüren, uns wirklich zu Bewusstsein bringen. Es ist alles schon da in der Berührung, nur wir übersehen es oft Oder kriegen es vielleicht gar nicht so wirklich mit, dass da was ist. Aber wenn wir es anfangen, selbst zu ergreifen, in ein, wie auch immer, symbolisches Bild oder sonst wie zu fassen, dann können wir uns Schritt für Schritt bewusst machen, was ist denn das, was uns da berührt. Da ist etwas, eben zum Beispiel, wenn ich einer bestimmten Pflanze gegenüberstehe oder wenn ich einem bestimmten Menschen begegne. Das ist eigentlich, wie ich es schon eingangs sagte, die erste Art überhaupt, anderen geistigen Wesen zu begegnen. Also man braucht nicht immer zuerst gleich Engel oder Elementarwesen, wenigstens. Nein, es sitzen so viele da. Die kann ich auch sinnlich sehen, aber sie haben etwas Seelisches, sie haben etwas Geistiges und da kann man einander gegenseitig, wechselseitig erkennen. Aber das ist etwas, was sie zunächst einfach so fast unter der Schwelle des Bewusstseins abspielt. Ich meine, so ein bisschen Sympathie, Antipathie, aber da kann man viel mehr erkennen davon. Und eben indem man es in einem, nennen wir es jetzt einmal, malenden Schauen ins Bewusstsein hebt, das ist ein aktiver Prozess einfach. Dinge, die nur unterschwellig, untergründig und vielleicht verwaschen da sind, herauszuheben. Aber man ist selber tätig. Das ist das Wesentliche. Darum spricht Rudolf Steiner dann letztlich auch, dass Anthroposophie eine Geisteswissenschaft ist. Es ist keine Mystik oder was, wo ah, ich habe die Schauungen und erzähle sie halt, sondern ich weiß auch warum. Mit voller Klarheit. Mit voller Klarheit, mit vollem Bewusstsein. Und im Prinzip kann das jeder Mensch heute erreichen. Es ist heute ein langer Weg, weil es auf dem Weg einige Hürden zu überwinden gilt. Und ja, die größte Hürde ist man selber. Das lernt man sehr, sehr schnell dann kennen, weil man halt selber sehr viele seelische Unarten in sich hat, sagen wir es mal vorsichtig so, die erst bearbeitet werden müssen, weil sie sonst das ganze Bild verzerren und man kommt zu nichts Gescheiten. Dann. Das heißt, die erste gute Begegnung, die man hat, ist eigentlich eine total niederschmetternde, wenn man sich selbst einmal erlebt, mit all dem, was halt noch nicht in Ordnung ist. Mit all den Dingen, die wir aus der Vergangenheit mitschleppen, das ist gar nicht aus dem Leben. Da kommt dann im Übrigen auch sehr deutlich dann heraus, ja, da gab es tatsächlich frühere Leben. Den Pinkel, den ich da habe und den ich jetzt plötzlich spüre, den habe ich mir nicht in dem Leben erarbeitet. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen was dazugelegt, aber da sind noch Felsbrocken drinnen von weiß Gott woher. Und dieses Erlebnis ist natürlich auf dem ersten Moment niederschmetternd. Weil man sieht also erstens, welche Last man mit sich trägt, welche Aufgabe damit verbunden ist. Daher, muss man sich immer schon einmal gut überlegen, will ich überhaupt so einen Weg der geistigen Erkenntnis gehen oder nicht. Weil das ist unumstößlich, dass ich dann auf diese Dinge komme. Und je früher, desto besser. Weil solange ich diese Begegnung noch nicht hatte, kann ich eigentlich nicht unterscheiden, was kommt von den anderen geistigen Wesen auf mich zu und was kommt aus mir heraus. Ich vermische das durcheinander und es wird ein sehr subjektives Bild, mit dem eigentlich nichts anzufangen ist. Ich muss also klar unterscheiden können zwischen meinen seelischen Zuständen, meinen Emotionen, meinen ganzen astralischen Kräften, die in uns sind, und das sind nicht so ohne. Das sind nicht so ohne. Im Positiven wie im Negativen. Im Positiven ist die ganze Weisheit des Kosmos lebt eigentlich in unserem Astralischen. Darum heißt es ja astralisch, Sternenwelt. Die Weisheit der ganzen Sternenwelt lebt in uns und unser Astralleib kennt das alles. Nur wir, unser Ich kriegt es noch nicht mit. Vor allem unser Alltagsbewusstsein kriegt nichts davon mit. Wir wissen das alles. Wir wissen die Geheimnisse der Mathematik, die erst in vielleicht 5000 Jahren irgendwer finden wird, bewusst. Unser Astralleib weiß sie. Weiß alles. Wer weiß praktisch alles. Nur wir wissen halt nichts davon. Also das ist Gewalt, das sind gewaltige Kräfte, die da drinnen sind. Aber sie können dort, wo sie von den Widersachern verführt sind, auch halt gewaltig sein in die negative Richtung. Und gerade wenn man also einen Weg der geistigen Schulung auch geht, muss man bewusst sein, dass man auch mit diesen negativen Kräften, wenn man sie nicht bearbeitet entsprechend, auf seine Mitwelt wirkt. Stärker noch als jemand, der sagt, das Geistige interessiert mich eh nicht, seelische auch nicht, ich brauche was Handfestes, Ende. Das heißt also, nicht nur für einen selber kann es schwierig werden, es kann auch für die Mitmenschen schwierig sein. Also wir spielen zum Beispiel gerade das dritte Mysteriendrama von Steiner. Und da sind ja so Musterbeispiele von Geistesschülern, was denen halt alles für Hindernisse auf dem Weg passieren und welche Fehler sie auch machen können. Und eine Musterfigur ist der Johannes Thomasius, der immer wieder das Problem hat, er will natürlich ins Geistige und das alles nur aus sich selber so wirklich kann er es nicht holen, also er holt sich's von wem anderen. Und das hat im zweiten Drama schon dazu geführt, dass er sich von seiner Freundin oder Lehrmeisterin Maria trennen musste, um endlich einmal allein zu tun. Aber dann hängt er sich letztlich an eine andere Seele. Weil er traut sich selber nicht zu, er ist unsicher. Das ist alles nicht so bewusst, das ist im Unterbewusstsein. Er will über die Schwelle, aber alleine kann er nicht. Und das führt letztlich dazu, dass dieser andere Mensch, Theodora heißt sie im Mysteriendrama, die noch eben eine Seherin ist mit alten Kräften, diese Kräfte aber eigentlich schon seit Jahren verloren hat, aber an die hängt er sich seelisch dran. Gar nicht im Äußeren, sondern seelisch hängt er sich dran, weil der Luzifer ihn anstachelt dazu. Und das führt so weit, dass diese Theodora stirbt. Weil er einfach, der Thomasius, ihr seelisch so viele Kräfte erraubt, dass sie das nicht aushält. Und solche Dinge passieren im Leben. Nicht nur bei Geistesschülern, sondern auch in menschlichen Beziehungen. Solche Dinge passieren. Es ist oft so, wenn Menschen krank werden und irgendwas sterben, kann das durchaus daran liegen, dass ein anderer Mensch aus dem näheren Umfeld einfach seelisch dem Kräfte raubt. Das heißt, es ist eigentlich hochdramatisch und das passiert tagtäglich irgendwo in der Welt. Das ist was ganz Normales. Aber wenn man eine bewusste geistige Entwicklung geht, kann man sowas auch erkennen und gegensteuern. Also das heißt, wir sind von diesen Kräften umgeben. Das sind Dinge, die passieren. Wir sind eben Seelenwesen und wir sind mit unserem Ich-Bewusstsein jetzt erst so richtig auf dem Sprung dorthin, dass wir das alles bewusst oder nach und nach bewusst mitbekommen können. Früher, vor Beginn des finsteren Zeitalters, hat das jeder erlebt. Und dann gab es die ganzen Kulte und so, die geholfen haben, eben die Dämonen und dergleichen auszutreiben, dass das halbwegs gesund funktioniert. Dann kam eine lange Zeit, wo man noch mit künstlichen Mitteln die alten Kräfte noch irgendwie wecken konnte. Ägyptische Einweihung zum Beispiel, wo man dann Menschen versetzt in einen fast Todesschlaf, also einen todesähnlichen Zustand, was dann eh in der spätägyptischen Zeit oft schiefgegangen ist, weil der dann halt wieder nimmer aufgewacht ist. Naja, weil es hat nur funktioniert, wenn man den Menschen wirklich praktisch an die Schwelle des Todes ganz nah heranbringt und ihn dort 3,5 Tage etwa in dem Zustand lässt. Und wenn man es aber versäumt, ihn rechtzeitig aufzuwecken, dann, oder er nicht genügend Kräfte hat, dann ist es halt endgültig gewesen. Dann war er drüben, ja. Aber ist ja nichts Schlechtes im Grund. Nicht mehr, weil es ist ja eigentlich der Todesmoment, ist was Großartiges im Grunde. Weil da geht die Welt auf. Aber es muss nicht unbedingt frühzeitig sein. Und es war aber in der ägyptischen Einweihung so, dass sowieso die Geistesschüler ja auch in der Vorbereitung großen Gefahren ausgesetzt wurden, Lebensgefahren ausgesetzt wurden. Und wer es halt nicht überstanden hat, war halt nicht geeignet, ganz einfach. Nicht aus Bösheit oder so, sondern anders ging es halt einfach nicht mehr. Und gerade in den Pyramiden oder so, die ganzen Fallen und das ist nicht gegen Grabräuber. Das waren die Wege, die Eingeweihten gehen mussten und immer wieder in Todesgefahr geraten sind. Wenn sie das durchgestanden haben, alles, dann waren sie bereit dazu, halt den 3,5-tägigen Todesschlaf durchzumachen. Und wenn sie dann erwachen daraus, oder besser gesagt erweckt werden daraus, dann konnten sie etwas von der jenseitigen Welt schildern. So einen gewissen Eindruck zumindest, weil sie schon fast drüben waren. Aber das ist ein wirklich gewaltsames Mittel fast. Aber es gab halt zu der Zeit keine anderen Möglichkeiten. Und solche Dinge sind heute, erstens würde es nicht mehr funktionieren, gerade vor allem bei uns westlichen Menschen nicht. Und anerwarten würde ich es auch nicht, weil es ist heute noch gefährlicher. Also heute ist die Kunst die, beim vollen Wachbewusstsein diese Erfahrungen machen zu können. Das heißt, das lesen zu können, was in unserem Seelenleib ohnehin da ist. Es ist da, es ist bei jedem da. Nur die Kunst ist, dass wir mit wachem Bewusstsein da hineinkommen. Und alle modernen geistigen Schulungen beruhen darauf, genau das zu bewirken, dass wir einmal lesen können in unserem Seelischen, aber dann auch lesen können in der Seelenwelt im Großen. Das in uns lesen ist einmal die erste Voraussetzung, weil wir uns kennenlernen müssen mit all dem Weisheitsvollen, das in unserer Seele lebt und aber auch all den Belastungen, die wir aus der Vergangenheit mitbringen. Also was wir an Karma mitschleppen. Ich meine, da sieht man das dann sofort deutlich klar. Ich habe früher ein Leben gehabt und da liegt etwas auf dem Grund unserer Seele und das verfolgt mich noch als Aufgabe. Im Grunde, also es ist etwas, was ich bewältigen muss. Und das ist nichts Schlechtes eigentlich. Karma ist eine Gnade in Wahrheit. Weil sie gibt uns die Chance, aus eigenem uns zu entwickeln, indem wir diese Fehler, die uns heute halt letztlich durch den Einfluss der Widersacher in der Vergangenheit, vor allem der luziferischen Widersacher, die uns halt auf falsche Wege gebracht haben, aber wir können aus eigener Kraft heraus etwas ändern daran. Jeder kann das. Und damit fängt der geistige Entwicklungsweg an. Also diese Sachen einmal zu bearbeiten, da muss ich noch gar nicht denken, ja, was wir jetzt alles in der großen geistigen Welt oder so wahrnehmen, sondern eben Selbsterkenntnis in diese Tiefe hinein und beginnen, die Arbeit daran, verbunden immer mit dem Gedanken, was Rudolf Steiner sehr oft sagt, ein Rückblick ja, auf das eigene Leben oder auf frühere Inkarnationen ohne Reue. Ohne Reue. Einfach zu sagen, okay, das habe ich falsch gemacht, das ist schiefgegangen, ist ein Faktum. Ich kann nur schauen, was kann ich in der Zukunft tun, um einen Ausgleich zu schaffen dafür. Es nützt mir nichts, wenn ich sage, ach, ich bin so schuldig und geißle mich den ganzen Tag, das hilft niemand. Weder der Welt noch am selber. Sondern einfach bewusst in sich selbst ins Auge schauen, sozusagen, sagen, okay, eine Aufgabe, ich kann nur wachsen dann. Und selbst wenn ich noch fünfmal scheitere, dann probiere ich es halt noch fünfmal. Irgendwann wird es funktionieren und ich komme einen Schritt weiter. Und in dem Maße, in dem ich weiterkomme, Schrittchen für Schrittchen, es sind kleine Schrittchen. Aber bin ich wirklich Herr meiner selbst? Und darum sind so wichtig, also die Vorbereitung, weil das sind eigentlich die Vorbereitungsübungen, bevor ich überhaupt jetzt noch höhere Erkenntnis oder sowas strebe. Ich muss schauen, mein Haus in Ordnung zu bringen, sozusagen. Hat noch, bis es fertig ist, das dauert noch eine Weile. Das muss uns auch bewusst sein. Und ja, also es kann einem entgegenkommen, dieses Erlebnis, welche Aufgaben man noch hat, welche Schattenseiten man hat, kann auf verschiedene Weise geschehen. Rudolf Steiner spricht vom sogenannten kleinen Hüter der Schwelle. Also der kleine Hüter der Schwelle ist der, der normalerweise verhindert, dass wir uns selbst so im Detail sehen mit allen unseren dunklen Seiten. Das, weil wir es einfach ohne Vorbereitung nicht ertragen würden. Also wir sind geschützt davor. Wenn wir geistigen Entwicklungsweg gehen und das Schritt für Schritt gehen, dann ist die Begegnung mit dem Hüter zwar sehr ernst, aber nicht so dramatisch, wie sie ist, wenn sie einem wie eine Vision überfällt. Das kann auch passieren. Kann auch passieren, wenn ein Mensch jetzt gerade einen geistigen Schulungsweg anfängt oder vielleicht auch durch ein Schicksalsereignis, dass es dann als der sogenannte Doppelgänger erscheint. Der Doppelgänger ist eine Vision von einem selbst im Grunde, aber von dieser dunklen Seite. Und dann ist es eine Vision, die, naja, heftig ist. Sagen wir es einmal vorsichtig so, die heftig ist. Ist trotzdem nichts Schlechtes. Ist nichts Schlechtes. Das ist sowieso im Schicksal so, entweder passiert es frühzeitig, heftig, man ist noch gar nicht vorbereitet darauf und steht da, was ist das? Weil es, man erlebt in dem Moment, wo man dem Doppelgänger gegenübersteht oder eigentlich ihn hinter sich zunächst einmal fühlt, es ist eigentlich so, dass man hinter sich spürt und denkt, wer ist da? Ist meistens nicht also, dass man herumspaziert dabei. Oft kann das sein, wenn man gerade so ein bisschen entspannt sitzt oder Ding so ein bisschen weggetreten ist, dann kann das leicht kommen. Und dann dreht man sich um und dann sieht man sich in seiner Dunkelheit. Und man hat das Gefühl, man hat immer noch die Entscheidung, will ich hinschauen oder will ich nicht hinschauen? Will ich mich umdrehen, will ich mich nicht umdrehen? Aber man spürt auch zugleich, es ist ein Todeserlebnis. Wenn du dich umdrehst, stirbst du in gewisser Weise. Nicht wirklich, also dass man nachher den Bestatter rufen muss, das ist nicht der Fall. Aber man hat ein Erlebnis, wie wenn man über die Schwelle des Todes geht. Also das heißt, das ist wirklich dramatisch. Das ist mit Angst verbunden, in dem Fall Angst, wie es oft der Sterbende auch haben kann, der sich ans Leben klammert noch. Es kann ja auch ganz anders sein, wenn man sagt, die Zeit ist da zu gehen und eigentlich warte ich schon darauf, nach einem erfüllten Leben, dann kann sie auch sehr, sehr befreiend sein. Aber da in dem Fall ist es also unheimlich dramatisch. Und man kann sich immer noch verweigern, sich umzudrehen, dann weiß man, er steht hinter mir, dann wird man eh nicht los in Wahrheit. Aber wenn man sich umdreht, geistig gesprochen, ja, dann sieht man sich halt mit den Fehlern, mit den Verfehlungen aller vergangenen Leben im Grunde. Und dann sagt man, gut, an dem muss ich arbeiten. Und das ist wirklich das Allererste, um was es geht bei einem geistigen Entwicklungsweg. Wenn ich sage, ja, ich will, ja, mindestens den Erzengel Michael, den will ich jetzt schon genau sehen und will von ihm ein paar Ratschläge haben, klar, oder von irgendwem anderen. Aber das wird mir nichts nützen, wenn ich nicht vorher mich betrachtet habe in meiner Fehlerhaftigkeit, die da ist. Ich meine, wir sind in guter Gesellschaft, wir auch höhere geistige Wesenheiten sind auch nicht alle vollkommen. Karma gibt es in den höheren Welten genauso. Also auch Engel, Erzengel und so weiter unterliegen diesen Kräften. Also es ist keine Schande zu fehlen. Es ist, wie heißt es im Faust so schön, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und zum Schluss heißt es aber, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also niemand verlangt vom Menschen, dass er perfekt ist. Das Streben danach. Um das geht's. Das aus eigenem Tätigsein wollen. Das heißt geistige Entwicklung. An sich arbeiten wollen, sich bewusst sein, der Weg ist weit. Wir sind alle nicht vollkommen. Wir können alle immer wieder stolpern. Ist ja so, selbst hohe Eingeweihte können im Prinzip stolpern. Ja, eigentlich klar, hohe Eingeweihte sind für die Widersacher ja die Beute schlechthin, die sie sich wünschen. Wenn es da gelingt, die zu Fall zu bringen, dann jubilieren sie irgendwo. Das ist ihre Aufgabe eigentlich, die ordentlich zu attackieren. Und das tun sie auch. Und das kann passieren, dass auch ein hoher Eingeweihter strauchelt wieder einmal. Es ist keine Schande, es geht nicht um Perfektion, sondern es ist das Streben danach. Und wenn wieder ein Fehler passiert, wieder arbeiten dran. Dadurch entwickelt man sich weiter. Und letztlich schildert es Rudolf Steiner eben auch in seinem Mysteriendramen, weil auch der Johannes Thomasius kommt letztlich trotzdem weiter. Weil jetzt stirbt diese Theodora, die Seherin, eigentlich durch seine Schuld, weil er so, ja, sie seelisch aussaugt im Grunde. Und das raubt ihr aber auch im Erdenleib die Kräfte. Und wie gesagt, das passiert nicht so selten im menschlichen Zusammenleben. Auch bei Menschen, die nicht bewusst irgendwo was Geistiges anstreben. Aber diese seelisch-geistigen Beziehungen sind ja da, ob wir was davon wissen oder nicht. Sie wirken trotzdem. Nur wenn wir nichts merken davon, ist es trotzdem da. Also das sind Dinge, die passieren. Und nicht nur das, jetzt stirbt sie, er will unbedingt noch in die geistige Welt ihr nach und von dort noch immer saugen an ihr. Ja, ist halt gestorben so im Grunde. Aber ich muss sie haben, ich muss sie haben. Der Luzifer selber hat gesagt, ich soll sie haben. Und dem Luzifer vertraut er dann letztlich. Also, und im vierten Drama geht die Geschichte weiter. Also auch dort ist es nicht fertig, weil das Interessante bei den Mysteriendramen bedingt dadurch, dass 1914 dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, gab es dann keine weiteren. Also mit den vier Dramen wäre es nicht zu Ende gewesen, aber es ist eigentlich genial, dass es offen geblieben ist, die ganze Geschichte. Und im Grunde sage ich immer, es endet eigentlich komplett offen. Also es ist nicht gesagt, dass jetzt da alles funktionieren wird. Es sind eher Schwierigkeiten über Schwierigkeiten da. Aufgaben. So kann man es auch nennen. Also die man positiv sehen kann. Nämlich was zu tun, weil wir müssen es selber tun. Wir als Ich-Menschen, die wir werden sollen, als Ich-Menschen, die aus der Freiheit heraus schöpferisch tätig sind, schöpferisch ihr Leben gestalten, das Weltenleben mitgestalten, wie klein auch immer, da müssen wir aus unserem Kern heraus tätig werden, dürfen wir aus unserem Kern heraus tätig werden. Und im Grunde heißt das, in uns lebt, wenn auch nur so ein winziger göttlicher Funke. Und wir sind berufen dazu, mitzugestalten. An uns zuerst, aber dann auch an der Welt. In dem Maße, in dem wir unser eigenes Haus mehr in Ordnung bringen, umso mehr können wir beitragen, die Welt, und zwar wirklich die Welt, mitzugestalten. Das fängt jetzt während unserer Erdentwicklung an, aber die von Ihnen ein bisschen kennen das Werk von Steiner, es geht ja noch weit darüber hinaus. Also er hat ja ganz große Weltperspektive gegeben. Die Erdentwicklung ist nur eine Stufe davon. Es gab Vorstufen, kosmische Entwicklungsstufen, wenn man so will. Also der Steiner nennt eben den alten Saturn, die alte Sonne, den alten Mond, hat nicht direkt was zu tun mit unserem Mond, mit unserer heutigen Sonne, sondern es sind Vorläuferstufen. Dann ist erst auf Erden der Mensch gekommen, so wie er jetzt ist, und hat sein Ich bekommen. Den göttlichen Funken, der in ihm ist, und in besonderer Weise, und das ist der Unterschied zu den Engelwesenheiten, die über uns stehen. Die haben nämlich alle etwas nicht, was der Mensch hat. Die Möglichkeit zur Freiheit. Haben sie alle nicht. Auch ein Erzengel Michael nicht. Und das ist eine gewaltige Wesenheit. Aber diese Wesenheiten haben das, was man nennen könnte, Geisterfüllung. Wenn sie sozusagen, wenn wir in unser Inneres gehen, sind wir bei uns. Wenn der Engel in sich geht, ist er erfüllt von dem Göttlichen, und von sich weiß er gar nichts. Gerade weil wir uns in unser Inneres wenden können, sagen wir mal, lasst mich jetzt in der Ruhe draußen, wir können uns da drinnen finden, dadurch können wir unsere Freiheit entwickeln. Dadurch haben wir aber auch heute das Problem, wir haben nicht automatisch die Geisterfüllung in uns. Der Engel kann gar nicht anders. Er erlebt sein Ich unheimlich stark an den Veränderungen, die in der Welt hervorruft. Sie sind ja auch tätig, zwar nicht äußerlich tätig, aber geistig tätig im Entwicklungsprozess der Erde, der Menschen und so weiter. Und da spüren sie ihr Ich. Aber so wie wir sich jetzt in sich zurückziehen und einmal sozusagen über das eigene Dasein nachdenken, das kann ein Engel nicht. Ganz anders als wir. Und wir können uns aber in unser eigenes Reich sozusagen zurückziehen und uns da finden drinnen. Und ja, uns auch vielleicht unserer Kleinheit bewusst werden, aber auch auf der anderen Seite unserer Möglichkeiten. Und vor allem zu erkennen, es ist uns das Geschenk gegeben worden, die Möglichkeit zur Freiheit. Und Möglichkeit zur Freiheit heißt, selbst aus dem Nichts heraus im Grunde etwas, und sei es auch noch so Kleines, erschaffen zu können. Das eine ganz individuelle Prägung dadurch hat. Und das ist jetzt gar nichts Spektakuläres. Das kann zum Beispiel in jeder menschlichen Begegnung passieren, in der Art, wie ich mit einem Menschen spreche. Wenn da eine Begegnung stattfindet von Ich zu Ich, Und das kann oft in einem einzigen Wort drinnen liegen, wo ich den Kern des anderen Menschen anspreche oder der andere mich. Dann passiert da etwas, was wirklich schöpferisch aus dem Ich herauskommt. In der Begegnung mit dem anderen Ich. Das ist nicht irgendwer anderer, der das macht, sondern wir tun es. Und das sind freie geistige Begegnungen. Und im Grunde sind wir oder werden wir in späteren Zeiten, die vielleicht eben auch über unsere Erdentwicklung deutlich hinausgehen, weil so wie es drei Vorstufen unserer Erdentwicklung gibt, von denen Rudolf Steiner spricht, so wird es drei künftige Stufen zunächst einmal geben. Also eben, was in der Apokalypse etwa genannt wird, das neue Jerusalem, was Rudolf Steiner auch oft nennt, den neuen Jupiter, das ist eigentlich im Grunde eine ganz neue kosmische Entwicklung, die als Folge unserer Erdentwicklung passiert. Und dort werden wir bereits mächtigere geistige Wesenheiten sein, zum Beispiel dadurch, dass wir schon einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie die Natur dort mitgestaltet, wie sie gestaltet ist. Das heißt, wir werden Mitgestalter sein, nicht nur, aha, wir sind Geschöpf, das unter anderen Geschöpfen lebt, sondern wir sind sehr wohl Geschöpf auch, aber auch Mitschöpfer. Und um das geht's. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das unglaubliche Wagnis, das die Gottheit eigentlich eingeht, dass so ein winzig kleines geistiges Wesen, wie wir es sind, einzuladen, Mitschöpfer zu sein. Nicht nur Geschöpf, das zu folgen hat und Geisterfüllung von oben und mach, sondern mach mehr. Entscheide selber, schöpfe selber. Aus deinem göttlichen Funken, der in dir steckt. Das ist das Fernziel der geistigen Entwicklung. Sich dessen einmal bewusst zu werden und bitte nicht gleich größenwahnsinnig werden, die Perspektive ist zwar weit und wir können auf Weites hinausblicken, aber die ersten Schritte sind in den Begegnungen von Mensch zu Mensch, von Mensch zur Natur zum Beispiel, zur Tierwelt, zur Pflanzenwelt, zur Mineralwelt. Kann ich da eine Begegnung von meinem Ich, eine schöpferische Begegnung mit diesen Wesenheiten, die eigentlich dahinter stecken, haben? Wenn ich will, ja. Das, bei jeder Kleinigkeit kann das sein. Es ist die Art, wie ich die Dinge ansehe, mit welchem Bewusstsein ich sie ansehe, wie ich mich verbinden will. Ich kann es so wie es halt der nur sinnliche Mensch, aha, also, ja, interessant, kann ich abzählen, wie viele Blätter da drauf sind, ich kann es zerlegen vielleicht, um es genauer zu sehen, dann verbinde ich mich nicht wirklich damit. Dann sehe ich es nur äußerlich. Ich kann aber mit, so wie es ein Goethe vielleicht ansatzweise gehabt hat in seiner Metamorphosenlehre, ich fühle mich hinein. Ich erlebe die Gesetzmäßigkeiten in mir, dann verbinde ich mich mit der Lilie und wie es Goethe selber sagt, ja, die Urpflanze, die jetzt allen zugrunde liegt, aus der könnte ich noch tausende andere schaffen, die es gar nicht gibt, die aber in sich so konsequent sind, dass sie leben könnten. Das heißt, eigentlich, wenn ich es jetzt sehr groß denke, dass er zumindest einmal im geistigen Erleben so weit ist, dass er den, nennen wir es halt jetzt, Evolutionsprozess der Pflanzen weiterführen könnte. Aus sich heraus. Und das ist das, was in der Zukunft immer größere Dimensionen nehmen kann. Jetzt können wir es einmal im geistigen Erleben vorfühlen. Und da muss ich mich aber wirklich verbinden mit der Pflanze, mit den Elementarwesen auch, die damit zu tun haben. Und an die kann man dann relativ bald herankommen auch. Goethe konnte sie noch nicht sehen, die Wesenheiten, die noch dabei sind, aber er war sehr nahe dran an dem Ganzen. Weil wenn man zum Beispiel nimmt, wir haben unlängst wieder den Faust 2 gespielt, der Faust 2 ist im Grunde nichts anderes als eine gewaltige, in sinnliche Bilder übersetzte Imagination. Und ich sage da ja immer, wenn wer fragt, ja, ich kenne mich nicht aus, um was geht es da eigentlich? Weil die Geschichte ist etwas verwirrend. Ich muss einmal die ganze Mythologie studieren, weil er hat dazu Bilder aus der namentlich griechischen Mythologie und so weiter verwendet, weil er gesagt hat, allein aus Null heraus schaffe ich das noch nicht. Aber die Griechen haben einiges gehabt, aber er hat es verändert. Er hat es ganz charakteristisch verändert, es ist nicht eins zu eins, sondern er nimmt halt Anleihen draus und macht was völlig Neues daraus. So, und wenn man jetzt dann fragt, ja, ich verstehe das nicht, wie hängt das zusammen, sage ich, man muss gar nichts verstehen, lass es wirken. Man muss nichts verstehen. Mir ist es selber so gegangen, also ich habe eigentlich in relativ jungen Jahren hat mich der Faust fasziniert, namentlich der Faust 2. Nur nach einer Seite lesen habe ich mir gedacht, was war jetzt auf der vorderen Seite und wie hängt das zusammen? Ich habe nichts verstanden, wirklich nichts. Aber es hat mich berührt und ich habe eigentlich nicht loslassen können, es immer wieder zu lesen und mich berühren zu lassen. Und das hat Jahre gedauert, bis es mir begonnen hat, was zu erzählen. Das heißt, man braucht Geduld. Also es ist auf den Pflanzen gegenüber nicht so, warte, jetzt kurz machen wir Meditation und dann schauen wir, ich hab's. Das wird nicht funktionieren. Das braucht Jahre der Reife. Und man muss warten können. Also der Moment, wo Erkenntnisse wirklich kommen, ja, durchaus aus eigener Kraft, aber die kann man trotzdem gerade da nicht erzwingen. Sondern man kann arbeiten, und je weniger man sagt, so, und wenn ich jetzt das noch mache, dann muss es doch endlich funktionieren. Nein, wenn ich gar nicht mehr daran denke, dass es funktionieren muss, sondern dass ich einfach, ja, eigentlich Freude entwickle, tätig zu sein, Kräfte mir zu erwerben, mich zu üben, mich zu schulen und so, wurscht, wird es in 20 Jahren sein oder im nächsten Leben, es ist ganz egal. Wenn ich es nicht mehr erwarte, auf einmal ist es da und es bleibt dann sozusagen der Mund offen, wie einfach es dann ist. Es ist eigentlich ganz einfach dann. Es ist so, wie wenn man eine komplizierte mathematische Aufgabe vor sich hat, also vordenkt, unmöglich, wenn ich den Schlüssel gefunden habe dazu, ist es simpel. Es ist komplett simpel. Ich sehe alle Zusammenhänge, die drinnen sind. Und die kann ich nämlich niemals aus dem Verstand heraus ergrübeln. Das funktioniert einfach nicht. Da verirre ich mich und dann kenne ich mich hinten und vorne eigentlich nicht mehr aus. Und daher ist es so wichtig, man soll einen geschulten, logischen Verstand haben. Das ist für Geisteswissenschaft wichtig. Aber man muss ihn auch zu gegebener Zeit beiseite schieben können. Und der Steiner nennt das öfters auch den Opfer des Intellekts. Opfern heißt, ich muss ihn erst haben, weil sonst kann ich gar nichts opfern. Also, ich bin eh so dumm, also da muss ich prädestiniert sein, heißt noch nicht unbedingt, dass das funktionieren muss. Also viel arbeiten, viel die Sachen studiert und überlegt haben, alles aber im entscheidenden Moment völlig loslassen. Also zum Beispiel bei einer Meditation, bei irgendeinem Meditationstext. Wenn ich während der Meditation jetzt zu philosophieren anfange darüber, was bedeutet das jetzt? Und grübel, dann ist es keine Meditation, dann ist es halt ein philosophisches Studium. Sondern muss ich einfach nur in dem Text versuchen zu leben. Das heißt, was zu fühlen dabei, etwas zu erleben dabei. Und zwar möglichst frei von Gedanken, die ich mir darüber mache. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst dabei. Es, ja, wie fängt man an? Am einfachsten einmal wirklich in den Worten, wenn es jetzt eine Wortmeditation ist, also ein Text gegeben ist, einfach einmal ja, die Worte hören innerlich, sage ich einmal. Gar nicht sprechen selber. Kann sein, Sie kennen ja, es gibt ja auch Mantren, da spielt der Klang eine Rolle, also die kann man auch sprechen. Aber der Weg zur Meditation ist eigentlich, dass ich das Sprechen zurückhalte oder es nur mehr innerlich erlebe. Es spricht der Text in mir. Das reicht schon. Und jetzt da, solange es halt geht, die Konzentration darauf zu haben. Früher in Zeiten, im Mantren oder so, im tibetischen Buddhismus auch heute noch, das Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, die machen das den ganzen Tag lang. Das müssen wir heute so nicht mehr machen, unbedingt. Also da ist es wirklich durch den Klang und das wirklich Aussprechen, durch die Monotonie, die drinnen ist, die dann auch in, und die Rhythmisierung des Atems, die kommt, driftet man aber natürlich auch irgendwo weg. Es ist klar, man kommt in eine höhere Welt, aber nicht mit dem vollen Wachbewusstsein. Also heute ist es besser, ganz bewusst dabei zu bleiben, es innerlich vielleicht am Anfang noch zu sprechen, aber dann so, als würde ich es hören. Das heißt, erleben mal als erstes wirklich nur die Worte, die drinnen sind. Den Klang zu fühlen. Also das ist zumindest für mich ein starker Zugang. Ja, sicher, weil ich mit Sprachgestaltung und Arbeit mit der Sprache viel zu tun habe und eine unglaubliche Kraft, Formkraft in den Lauten drinnen liegt. Und zwar in jeder Sprache, ganz egal. Und in dieses Erleben hineinzugehen. Also das Wichtige bei einer Meditation ist, dass ein inneres Erleben da ist, das sehr intensiv ist und wo man eigentlich das Nachgrübeln, das Philosophieren darüber, was es bedeutet, einmal ausschaltet. Das kann ich vielleicht in der Vorbereitung dazu machen, kann man vielleicht versuchen, was dazu zu denken, aber ist meistens sehr schwierig. Ich weiß nicht, so ein einfacher Satz aus der Frühzeit von Steiner, was sehr früh gegeben hat. Die Weisheit lebt im Licht. Die Weisheit lebt. Weiß ich nicht, ob man da viel herausbekommen wird. Man kann jetzt sagen, ja, da sind geistige Wesenheiten dahinter, oder bei der Sonne sowieso. Aber habe ich es schon wirklich erlebt? Das weiß ich, weil es vom Kopf her weiß, weil ich es gelesen habe vorher. Das ist uninteressant. Das heißt, ich lebe einmal nur in dem Satz, der eigentlich ja einerseits ganz klar ist, aber andererseits auch völlig unklar ist. Das heißt, ich kann einmal nur wirklich die Worte erleben. Ich kann dann langsam vielleicht gerade durch den Klang, den inneren Klang der Worte, vielleicht auch etwas erfüllend von dem, was Weisheit überhaupt ist. Weil die Worte sind nicht ganz zufällig und die Laute sind nicht ganz zufällig. Auch wenn sie in einer anderen Sprache anders sind. Es gibt eben immer verschiedenste Perspektiven auf ein und dasselbe. Die Wahrheit zu erkennen, heißt, die Welt von verschiedenen Blickpunkten betrachten können. Goethe sagt es so schön: Kenne ich mein Verhältnis zur Außenwelt und zu mir selbst, so heiße ich es Wahrheit. Also mein Verhältnis zur Außenwelt und zu mir selbst, diese Beziehung, die individuelle Perspektive. Und der andere sitzt vielleicht konträr und sagt glatt das Gegenteil und es ist auch die Wahrheit. Es können auch beide sich irren, dann ist beides nicht die Wahrheit. Aber es gibt verschiedene und eben individuelle Perspektiven. Und weiß ich, von welchem Standpunkt aus ich die Welt betrachte, dann darf ich es Wahrheit nennen. Wenn ich sage, nur das ist das einzig Richtige und was du sagst, ist falsch, weil du sagst ja was anderes als ich, dann habe ich nicht recht. Sondern müsste ich zumindest probeweise versuchen, mich auch auf den anderen Standpunkt zu stellen und einmal schauen, aus der Perspektive schaut es wirklich so aus, wie der andere sagt. Oder ich kann erkennen, ja, du hast ziemlich recht, aber das ein bisschen anders ist doch. Dann kann ich vielleicht sogar wirklich ihn korrigieren oder der andere mich. Aber dann muss ich beweglich werden. Aber das heißt, die eigene individuelle Perspektive, das ist ganz wichtig. Bei Rudolf Steiner, wenn Sie wirklich mehr gelesen haben von Steiner, dann wissen Sie das eh alle, dass man liest in einem anderen Vortrag, was denkt sie fix, das habe ich aber doch irgendwie anders in Erinnerung. Das ist ja eigentlich jetzt gerade das Gegenteil davon. Was hat das auf sich? Da wird es spannend. Das sind eben genau die verschiedenen Perspektiven. Ich meine, Steiner sagt irgendwo in seinem, ich glaube in Schrift über Goethe, Goethes erkennt, das Theorie, also dort irgendwo am Anfang schon, die Wahrheit ist ein freies Erzeugnis des Menschengeistes, das nirgends vorhanden wäre, wenn er es nicht hervorbrächte. Das heißt, ich muss in eine Beziehung zur Welt treten. Und wenn ich richtig sehe aus der Beziehung, aus der Perspektive heraus, dann ist es die Wahrheit. Aber es gibt eben nicht nur die eine Perspektive, sondern unzählige, so viele, als es Menschen gibt im Grunde. Und noch mehr, weil wenn ich es morgen anschaue, schaue ich vielleicht schon wieder aus einer anderen Perspektive drauf. Also es ist was sehr Bewegliches und es ist etwas, was Mut macht, selbst frei und offen einmal heranzugehen an die Welt und sie zu trauen, einmal, wie schaut es denn für mich aus? Nicht gleich sofort nachschlagen, wo steht denn, wie es ausschauen soll. Sondern mit aller Vorsicht und nicht in Fantasterei kommen, aber sich zu trauen, selber zu schauen, selber sich ein Bild aufzubauen, vielleicht eben zum Beispiel bei so einem Meditationssatz zur Weisheit, vielleicht schaffe ich es dann, mir ein Bild dazu aufzubauen, dazu, das nirgendwo drin steht, sondern wo ich sage, das führt mich dorthin. Aus der Tätigkeit, dieses Bild im weitesten Sinne, es kann ein Hörbild sein, es muss nicht immer optisch sein, wir sind nicht viele Menschen optisch orientiert, aber es gibt Menschen, die mehr aufs Gehör gehen. Ja, alle Sinne können wir benutzen, um es zu versinnlichen, um es überhaupt auch kommunizieren zu können. Es muss uns schon klar sein, das Übersinnliche ist nicht so. Aber um es wem anderen mitzuteilen, ja, selbst um es mir selbst zunächst mitzuteilen und dadurch bewusst zu ergreifen, muss ich es in ein Bild formen, das mit gewissem Recht sich dann oder aus einer gewissen Notwendigkeit in sinnesartige Erlebnisse kleidet. So kommen Imaginationen zustande, in Wahrheit. Und es ist also nichts, was überfallsartig visionär kommt, dann sind es alte Kräfte, sondern man kann es heute Schritt für Schritt herantasten und selber wirklich gestalten drinnen. Und trotzdem, es ist ein Unterschied, Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Bin frei, wenn ein anderer wird es vielleicht ein bisschen anders schildern. Ohne weiteres. Andere Perspektive. Rudolf Steiner schildert oft von einer Perspektive, von einer anderen Perspektive, eigentlich niemals genau gleich. Weil man muss es eigentlich immer wieder neu fassen und neu erleben. Es ist gerade also im geistigen, seelisch-geistigen Erlebnis, ist es ja immer das aus der Tätigkeit. Es sind nicht fertige Dinge, die irgendwo stehen, die ich sozusagen abfotografiere geistig, sondern es ist ein immer wieder neues Schaffen aus einer neuen Perspektive heraus. Und man soll es nicht glauben, im Prinzip sind wir alle heute bereit dazu, dorthin zu kommen. Man muss nur eben loswerden, dass es so käme, wie es in alten Zeiten war, wie halt die alten Propheten von den Visionen überfallen wurden, wo man sich denkt, jetzt warte ich schon 20 Jahre drauf und das kommt nicht. Und das wird in den nächsten 5 Inkarnationen dann auch nicht kommen, wenn ich so erwarte. Sondern wenn ich mich von dem frei mache, tue, gestalte, hemmungslos drauf los, kann einmal noch falsch sein am Anfang, ist auch egal. Aber ins Tun kommen. Die Dinge korrigieren sich. Die Dinge korrigieren sich. Man merkt dann nämlich dann irgendwann sehr bald, ich kann mich also einmal herantasten. Das, irgendwie passt das aber nicht. Man merkt es dann sehr bald, dass es einfach nicht stimmt. Das ist wie im künstlerischen Gestalten, ähnlich dem künstlerischen Gestalten. Ein Künstler, wenn er was tut, er merkt, ja, der Pinselstrich, der war es jetzt, der passt. Oder, noch nicht ganz. Dann mache ich die nächste Ausgabe des Bildes. Ist ein bisschen anders. Nein, auch noch nicht ganz. Vielleicht mache ich 10 Ausgaben davon, bis ich halbwegs zufrieden bin. Aber ich merke, dann passt es. Also man kann sich herantasten. Das ist, wie soll ich sagen, der Weg, der heute jedem im Grunde zugänglich ist, auch in der geistigen Erkenntnis. Anfangen damit. Einfach, wenn's einem so bewusst wird, dass man sagt, ja, das ist es, das dauert eine Zeit. Aber sich herantasten. Also in der Begegnung mit einem Tier, mit einer Blume, mit einem Stein, mit einem Sonnenuntergang, mit einem Meditationssatz, wie auch immer. Weil mit dem trockenen Meditations, im Lichte lebt die Weisheit. Und jetzt aber nicht grübeln darüber, was bedeutet das? Ja, natürlich, Sonne, Weisheit, uninteressant. Nur in dem Satz drinnen leben und was selber daraus machen. Sich selber ein Bild schaffen, ein Klangbild von mir aus, wie auch immer. Damit arbeiten. Mit dem ganz Kargen, was drinnen ist. Weil eigentlich ist der Satz ganz karg. Die Übungen sind eigentlich fast die besten, die sehr karg sind. Wenn ich jetzt so eine Litanei habe, so einen langen Meditationstext, da habe ich zwar eine Weile zu tun damit und dann denke ich, ja, das ist mächtig. Mag auch sein, aber enthebt mich trotzdem nicht dem in jedem einzelnen Wort eigentlich drinnen zu verweilen. Und es ist sicher schwieriger, einen kurzen Satz nicht zu nehmen und mit dem drinnen zu bleiben. Da aber selber tätig, nicht warten, was kommt gleich, sondern selber tätig werden damit. Dann wird einem nicht mehr langweilig dabei. Dann kommt man darauf, das geht eigentlich eine Zeit lang. Da kann ich lang damit tun. Weil ich merke am Anfang, eigentlich habe ich noch gar nichts. Aber ich muss, wie soll ich sagen, künstlerisch gestaltend, nennen wir es einmal so, geistig gestaltend hineingehen. Nicht Nicht philosophisch spekulieren. Das ist ganz wichtig. Weil, wo liegt das Schöpferische? Das Schöpferische liegt im Tun. Ein Künstler, der wirklich Künstler ist, da liegt das Schwergewicht nicht auf dem, was er im Kopf hat. Sicher hat er den Plan, so und solche Statue machen, ja. Aber was es dann wirklich wird, das muss im Tun passieren. Da habe ich nicht vorher schon alles fertig im Kopf und dann meißel ich es runter, sondern im Tun. Beim Malen, beim Schreiben, wie auch immer. Beim Vortrag halten. Also ich weiß nie vorher, was ich erzählen werde. Nachher, ich habe es eh vorher gesagt, nachher kann ich sagen, was gewesen ist. Aber dann ist eigentlich schon uninteressant, weil dann muss man es wieder neu beim nächsten Mal schaffen. Und dasselbe Thema wieder ergriffen ist vielleicht völlig anders. Es sind andere Leute, es ist ein anderer Tag und es ist neu gestaltet. Daher sind Imaginationen auch nie reproduzierbar. Nennen wir es einmal so, das heißt so in gleicher Weise reproduzierbar. Deswegen sind auch die Imaginationen, die Steiner gibt, nehmen wir an, die großartigen Sachen, die Jahreszeiten-Imaginationen zum Beispiel. Da ist es ja ganz toll geschildert, wie man eine Imagination aufbaut in Wahrheit. Da macht das ja genau vor. Da ist nicht das Bild einfach fertig, da ist Vision und ich schaue, so ist das, sondern das geht seitenweise einmal die Imagination aufzubauen. Aus dem Mitfühlen, das heißt sprich wahrnehmen, was sich zu dieser Jahreszeit in der Natur, zu dieser Festeszeit in der Natur abspielt, das muss ich spüren. Das können wir alle spüren. Osterzeit ist halt anders als Johannizeit oder so, das ist ein anderes, auf Neudeutsch, Feeling, das man hat dafür. Ein anderes Gefühl dafür, was da ist für jede Jahreszeit. Ja, jeder Tag, jeder Wochentag hat eine andere Stimmung irgendwo. Nur das Spüren. Und ich denke also gerade jetzt als Anthroposophen oder die wir uns mit Anthroposophie beschäftigen, Anthroposophen, wir beschäftigen uns halt damit und weil was ist ein Anthroposoph, wann ist man Anthroposoph, wann nicht, wenn man sich beschäftigt damit. Und da sind wir auf dem Weg und das hängt nicht davon ab, wo wir eingeschrieben sind oder wo wir einen Stempel davon haben. Es ist also eigentlich ganz, ganz anders als auf der Uni, wo man immer Stempel macht, sondern selber tun, selber arbeiten und es gibt so unheimlich viele Anregungen bei Steiner drinnen. Aber wie viel es auch immer geben mag, das Entscheidende ist, was tue ich als Individuum damit? Weil es ist immer wieder neu. Selbst wenn ich, derselbe Mensch, es im nächsten Jahr zum Beispiel mich wieder mit der Johanni-Imagination beschäftige, ich werde sie schon wieder etwas anders erleben. Weil das, was Steiner schildert drin, ist trotzdem noch nicht alles. Fertig wird es dadurch, was ich daraus mache. Es ist die Leitlinie da. Und dann wird es aber gerade aus diesem eigenen Tun heraus, kriegt es eben genau die Fülle, die einem dann Erstaunen macht. Die einem wirklich Erstaunen macht. Weil dann spricht etwas Geistiges zu einem und das ist sowas von unerschöpflich. Dass man wirklich nur staunen kann. Dass man wirklich nur staunen kann, aber es ist aktiv herausgeholt und man glaubt gar nicht, wie viel man da holen kann, aber aus der Seelenwelt, aus der geistigen Welt heraus. Das sind nicht die eigenen privaten Dinge, die ich mir schon vorher zurecht gemacht habe, aber sie sind durch meine Individualität herausgeholt und gestaltet worden. Und sind dadurch eben ein spezieller Blick auf einen Bereich der geistigen Welt. Und der ist im Grunde eh immer riesig, weil alles zusammenhängt in gewisser Weise. Also jede Imagination ist in Wahrheit unendlich groß. Sie hört nirgendwo auf. Ich kann nur halt ein bestimmten Bereich besonders ins Bewusstsein fassen und dann werden die Ränder sozusagen unscharf irgendwo und die habe ich nicht mehr so genau im Blick, aber trotzdem spürt man immer, da ist eine Verbindung und es kann dann oft sein, dass ich überraschend sage, das hängt mit dem zusammen, das ist eigentlich ein ganz anderes Feld, aber ich sehe jetzt in dem Moment, mit dem hängt es auch zusammen und das ist vielleicht in einer besonderen Situation gerade wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Ich weiß, das ist schwer nachvollziehbar wahrscheinlich. Es ist eine Einladung, es zu probieren. Ich meine, ich traue mich jetzt so sprechen, weil ich so hier und da einmal ein bisschen was davon erleben konnte. Und ich habe keine natürliche Anhörung. Ich bin kein Hellseher oder was. Von Natur aus überhaupt nichts. Aber mit der Zeit ist es nicht nur Wissen, das ich mir angeeignet habe, sondern man beginnt etwas zu schauen, was man selber im Schauen mitgestaltet. Und aus dem heraus sage ich, das ist jedem möglich. Wenn ich einen Funken davon mir erwerben kann, davon, das ist mit Sicherheit jedem möglich. Ich sage das auch ganz bewusst, weil es mir endlich gegangen ist, und verzeihen Sie mir jetzt doch von mir spreche, aber nur um es ein bisschen konkreter zu illustrieren. Ich bin zur Anthroposophie gekommen über die Sprachgestaltung. Die Sprachgestaltung, zu der bin ich gekommen, weil ich seit der Schulzeit extremste Hemmungen hatte, vor Menschen zu sprechen. Gottes, immer jedes Referat oder was. Zufällig war ich krank oder irgendwas ist dazwischen gekommen. Ich habe das immer geschafft auszukommen, war nicht immer für die Noten so gut, aber jedenfalls um keinen Preis in der Welt. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Du musst was unternehmen. Eigentlich willst du ja was sagen. Du hättest vielleicht auch was zu sagen, aber du traust dich nicht. Also das ist ja abartig irgendwo. Dann lese ich halt Sprachgestaltung, Rhetorik, da gehst du hin. War gleich um die Ecke, Künstlerische Volkshochschule, dort habe ich gewohnt. Geh hin und nach zwei Abenden dort habe ich mich gefreut, vor Menschen zu sprechen. Da war ich so von den Socken, dass ich mir dachte, das gibt's ja nicht. Und ich habe eine neue Ebene der Sprache entdeckt. Vorher war das so, ja, äußerlich irgendwo, die Tiefe habe ich nicht mitbekommen. Und innerhalb von zwei Abenden habe ich gemerkt, was hinter der Sprache alles steckt. Was man da erleben kann drinnen. Nicht nur ein Wort, das ist halt ein Begriff und aha, weiß ich eh, was das heißt. Nein, jeder einzelne Laut ist eine weltschöpferische Kraft in Wahrheit. Ist eine Perspektive davon, in die man eintauchen kann, in der man leben kann drinnen. Und daher eben auch solche Dinge wie Meditationssätze oder ganze Stücke. Es ist jedes Mal neu. Es kommt jedes Mal was Neues dazu, wenn man eintaucht in das. Es ist nicht so, wie der Intellektuelle wird sagen, ja gut, jetzt kenne ich es aber schon, ich habe es jetzt eh dreimal gelesen, bitte öfter brauche ich es jetzt nicht mehr. Ich habe es schon verstanden. Nein, ich sage, ich habe es noch immer nicht verstanden. Da ist noch so viel drinnen, da ist noch so viel zu entdecken drinnen, das hört nie auf. Das hört nie auf. Das ist bei den großen Texten so, eben Goethe, Faust, Mysteriendramen, Dante göttliche Komödie, aber es ist bei den kleinen, bescheidenen Meditationssätzchen. Genauso. Genauso. Und da reinzugehen, da schlummern Fähigkeiten, Kräfte in uns, die nur darauf warten, aufgeweckt zu werden. Weil wenn es nicht in uns wäre, könnte man das alles gar nicht. Die Anlage dazu ist da, die Möglichkeit dazu ist da. Es muss nur geweckt werden. Geweckt werden, tätig zu werden und im Tätigwerden wächst es. Mit welchem Tempo auch immer. Das bestimmen wir letztlich selber, aber auf das kommt es überhaupt nicht an. Es ist so, dass sich hineintrauen. Dieser Sprung, ja in gewisser Weise ins Nichts, gerade beim Goethe, der Mephisto führt ja den Faust dann hin ins Reich der Mütter und sagt, dort wirst du nicht sehen, den Schritt nicht hören, den du tust und nichts sehen. Und der Faust sagt dann sehr frech, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Ja, genau das ist es. So, ich vergesse jetzt alles. Ich habe Steiner alles gelesen, ich habe Sekundär, Tertiär und was weiß ich noch für Literatur gelesen. Und das vergesse ich jetzt alles. Und konzentriere mich nur auf das, was da wirklich vor mir ist. Als Mensch, als Pflanze, als was auch immer, als Meditationssatz. Und lass mich auf das ein. Und ruf nicht, bitte, was soll ich jetzt tun? Lass dich inspirieren. Es kommt. Es kommt eine Intuition, die ist da. Die ist in uns allen da. Das Interessante ist, Intuition ist eine geradezu willensmäßige Berührung mit unserer Umwelt. Die ist da, die haben wir. Nur verschlafen wir es nochmal. Und dabei ist gerade da drin die Kraft, auch tätig zu werden. Und gerade indem ich tätig werde, komme ich darauf, was ist das eigentlich? Das ist interessant. Darum ganz bewusst eben, ja, wie muss ich es denn tun, dass es so? Lass es dir durch deine Intuition sagen. Aber das wird es dir nur sagen, wenn du tätig wirst. Dann kommt es hervor. Und das sind wir heute nicht gewohnt. Wir sind so unheimlich trainiert auf dem Intellekt. Wir wollen immer schon vorher wissen, so funktioniert das. Der eigentliche Prozess fängt dort an, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Da kann ich noch so viel gelesen haben, es hilft mir in dem Moment nichts. Sondern einmal muss ich es wagen, den Sprung ins Nichts und tätig werden. Und es wird was draus. Aber es erfordert wirklich Mut. Weil es ist auch so ein, ja, im Grunde ein Schritt über die Schwelle. Das ist es in Wahrheit. Also ein, so wie wenn wir in die jenseitige Welt gehen. Tun wir ja, wenn wir geistig tätig sind und bewusst, das ins Bewusstsein heben. Und wir werden als Menschen auch in nicht so ferner Zukunft, wenn alles gut geht, in beiden Welten leben, in der äußeren Sinneswelt und zugleich in der geistigen Welt. Man muss immer wissen, wo man ist, richtig, ganz genau. Und man muss zum Beispiel, um sich auch in der geistigen Welt orientieren zu können und da nicht davon zu driften, ist wichtig, auch sehr sicher am Boden zu stehen. Daher zum Beispiel so, ich weiß, ich predige das immer wieder, von Steiner die sogenannten Nebenübungen oder die 6 Eigenschaften. Das kann im Prinzip jeder Mensch machen, da muss er nicht einmal an irgendwas Geistiges glauben, sind eigentlich ganz lebenspraktische Übungen. Obwohl sie so durchaus dann das Herzchakra ausformen und in Tätigkeit bringen. Aber es sind einfach lebenspraktische Übungen. Gedankenkontrolle. Einfach selber im Griff zu haben, welche Gedanken durch mein Bewusstsein ziehen sollen und welche nicht. Ich muss es im Griff haben. Nicht mir schießt durch den Kopf, was auch immer, ist meistens eh was, was man aus der Außenwelt genommen hat und vielleicht dann für eine Intuition halt, aber eh gar nicht ist, sondern das ist die Intuition, die in der Presse überall steht. Wir sind ja unheimlich geprägt durch das. Wir denken, ja, wir sind frei, natürlich, aber auch diese Meinung, die 100.000 andere haben. Wir sind unheimlich manipuliert heute. Ich meine, kann trotzdem manches richtig dran sein, und das geht's gar nicht, aber wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr wir eigentlich manipuliert trotzdem sind. Und da kann man also eben wieder aus der Freiheit heraus sagen, ich kann es aber auch anders anschauen. Und dieser Mut, sich halt wirklich auf das eigene Ich zu stellen. Und das geht es im Grunde. Und die Freiheit anzunehmen, die uns ermöglicht ist. Das hat auch Steiner oft gesagt, na klar, er hat seine Philosophie der Freiheit auch geschrieben, hat er aber auch im Schulungsweg immer wieder gesagt, Mut zur Freiheit. Mut zur Freiheit. Und weil nur wenn ich aus der Freiheit tätig bin, bin ich ganz auf mich selbst gestellt. Und das ist immer der entscheidende Schritt. Ich kann lernen und soll. Das soll nicht heißen, was interessiert mich, was irgendwer geschrieben oder gesagt hat. Ich weiß eh alles besser. Nein. Sich einzugestehen, ich weiß gar nichts. Aber ich kann tätig werden. Und ich darf es nicht nur, ja, ich darf es, ich soll es, ich kann es vor allem. Dann sind wir als schöpferisch-geistiges Wesen tätig. Und dann kriegen wir Ahnung, was geistige Welt ist. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, nämlich wirklich dann aus Erfahrung. Weil wir das, was wir in der Tiefe unseres Bewusstseins, also namentlich in der Tiefe des Seelischen, des Astralischen, eh in uns tragen. Unser Astraler kennt das alles. Der weiß das. Der weiß die größten Geheimnisse. Es geht nur darum, dass wir schaffen, so, aus dir hole ich aber jetzt. Und ich hole auch aus der Seelenwelt um mich herum. Aber da muss ich selber formend ergreifen. Dann kommen wir zu einer bewussten geistigen Erkenntnis. Jetzt schaue ich mal, wo wir zeitlich stehen. Ich sage einmal, fürs Erste, lassen wir es gut sein, wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden dazu haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Aber ich glaube, es ist gut. Normal neige ich immer dazu zu überziehen, ich gestehe es. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ich hab's. Ja! Ja, also morgen, genau, morgen zum Seminar. Das wird genauso experimentell sein. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, was genau wir machen werden. Es wird abhängen, was Sie auch an Fragen, an Erfahrungen einbringen. Also ich habe noch kein fixes Konzept dafür. Wir werden uns das gemeinsam morgen erarbeiten, tun. Also es gibt einfach kein fixes Rezept. Es hängt gerade, also geistiges Arbeiten hängt immer von den Individualitäten ab, die es tun. Es gibt ein paar allgemeine Grundregeln, klar, die kennen Sie wahrscheinlich eh und über die werden wir sicher auch sprechen irgendwo und schauen. Aber ich lade Sie ein, jedenfalls aktiv einzubringen, mir ein bisschen zu erzählen, was haben Sie schon gemacht, was haben Sie gemeinsam vielleicht geübt. Ich habe gehört, irgendwie gab es da schon irgendwelchen Kreise oder was, die sich beschäftigt haben damit, klar. Also das weiß ich alles gar nicht, was Sie gemacht haben. Das werden wir alles morgen ausloten. Also Überraschungsprogramm, ein bisschen. Dafür bin ich berüchtigt. Es geht um 9, glaube ich, los. Stimmt das? Ja.
Ich kann jedenfalls kann ich den Titel vorlesen.
Gut.
Betrachtungen und praktische Übungen zum geistigen Schulungsweg.
Gut.
Anhand ausgewählter Beispiele.
Gut.
Von 9 bis 18 Uhr. Die Pausen werden dann morgen festlegen.
Die werden wir morgen festlegen, ja.
Vielen Dank für die sehr interessante
Gerne. Ausführung. Danke. Danke. Dankeschön. Ja, wenn wir morgen dann genug Gelegenheit haben, uns auszutauschen darüber. So.